Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Es ist für uns alle eine große Freude, dass wir uns dem Alten Testament zuwenden können. Es ist ein Buch mit einer ungeheuren Tiefe. Und immer wieder können wir entdecken, dass in diesem Buch Gott zu uns spricht. Aber gleichzeitig ist dieses Buch auch nicht immer leicht zu verstehen. Und deswegen wollen wir zunächst einmal mit einer Einführung beginnen, um auf diese Art und Weise einen Zugang zu diesem Alten Testament zu bekommen. Beginnen wir mal mit einem ganz einfachen Wort. Wir sprechen immer von der Bibel. Aber was heißt eigentlich das Wort Bibel? Das Wort Bibel geht zurück auf ein griechisches Wort. Und dieses griechische Wort lautet Biblos. Und Biblos heißt nichts anderes als Buch. Die Bibel ist also das Buch. Aber es ist nicht irgendein Buch, sondern es ist das Buch der Bücher. So hat man es genannt. Es gibt kein Buch, das so weit verbreitet ist wie die Bibel. Man hat die Bibel in hunderte von Sprachen übersetzt. Und man hat in der Bibel über jedes Wort nachgedacht. Man hat in der Bibel auch immer wieder versucht, den tieferen Sinn zu begreifen. Die Bibel ist das Buch der Bücher. Dann gehen wir einem weiteren Wort nach. Da ist das Wort Altes Testament. Wir wollen uns zunächst einmal dem Wort Testament zuwenden. Was heißt eigentlich Testament? Auch hier haben wir wieder eine griechische Wurzel. Und das Wort Testis sagt uns verschiedene Dinge. Das Wort Testament bedeutet im Griechischen zunächst einmal Zeugnis. Es ist ein Buch mit Zeugnissen. Und zwar sind das Zeugnisse von Menschen, die Gott erlebt haben. Und es sind Zeugnisse von Menschen, denen Gott sich mitgeteilt hat. Es sind Zeugnisse von Menschen, die gespürt haben, wie Gott eingreift. Dieses Alte Testament ist also zunächst einmal ein Buch mit vielen Zeugnissen über Gott und von Gott. Das Wort Testament hat dann aber noch eine weitere Bedeutung. Es bedeutet auch Vermächtnis. Das Alte Testament enthält ein Vermächtnis, das von Gott dem israelitischen Volk übergeben wurde. Und das dann vom israelitischen Volk auch weitergegeben wurde an viele, viele Menschen, ja bis in unsere Zeit. Im Alten Testament finden wir also ein Vermächtnis. Da ist ein Auftrag damit verbunden. Da sind viele Anweisungen Gottes. Da gibt es Gebote, die zu befolgen sind. Da gibt es aber auch ein Vermächtnis des Glaubens. Das alles ist im Alten Testament zu finden. Und dann hat das Wort Testament noch eine dritte grundlegende Bedeutung. Es bedeutet auch Bund. Ein Bund wird immer vor Zeugen geschlossen. Und deswegen können wir sagen, es ist das Buch des alten Bundes. Gott hat einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen. Und dieses Buch gibt Auskunft über diesen Bund. Aber es enthält auch alle Anweisungen dieses Bundes. Es enthält die Regeln dieses Bundes. Es hält die Verheißungen dieses Bundes. Das alles ist in diesem Alten Testament zu finden. Wir wollen uns also merken, das Wort Testament hat eine dreifache Bedeutung. Erstens Zeugnis, zweitens Vermächtnis und drittens Bund. Es ist das Buch der Zeugnisse, das Buch, das ein Vermächtnis enthält, und es ist das Buch des Bundes. Nun kommen wir zum nächsten Schritt. Was bedeutet denn Altes Testament? Ja, das Alte Testament sagt uns ganz klar, dass es auch ein neues Testament gibt. Und für uns Christen ist das Alte Testament jenes Buch, das dem alten Bund zugeordnet wird, während dann das Neue Testament dem neuen Bund zugeordnet wird. Im Neuen Testament, da geht es dann um den neuen Bund, den Jesus Christus mit den Menschen geschlossen hat. Und da gibt es dann ein eigenes Buch, das Neue Testament. Wir Christen unterscheiden also ein altes und ein neues Testament. Auf diese Art und Weise haben wir jetzt eine ganz einfache Erklärung dafür, was eigentlich dieses Wort Bibel bedeutet, was dieses Wort Testament bedeutet und was dieses Wort Altes Testament bedeutet. Das ist für uns grundlegend. Wenn oft die Menschen sagen, erklär mir doch einmal, was ist denn eigentlich Bibel? Was bedeutet denn dieses Wort? Ja, Bibel, das bedeutet im Griechischen Buch. Es ist das Buch der Bücher. Und in dieser Bibel finden wir dann verschiedene Dinge. Dann erklär mir mal, ihr sprecht immer vom Testament. Was ist denn eigentlich ein Testament? Das Testament ist das Buch mit bestimmten Zeugnissen. Das Testament ist ein Vermächtnis und es ist das Buch des Bundes. Aha. Und dann, ja, dann haben wir noch das Alte Testament und das ist das Buch, das auf den alten Bund zurückzuführen ist, im Unterschied zum Neuen Testament, das dann dem neuen Bund zugeordnet wird und mit Jesus Christus verbunden ist. Wir sehen also, dass wir hier zunächst einmal die Wörter etwas klären müssen, damit wir dann wissen, um was es geht. Nun wollen wir uns einer weiteren Frage zuwenden. Wie wird denn eigentlich dieses Alte Testament eingeteilt? Wir alle wissen, dass das Alte Testament ein sehr umfangreiches Buch ist. Und wenn man da suchen möchte, einen Überblick zu bekommen, muss man sich zunächst einmal fragen, wie ist denn da die ganz grobe Einteilung dieses Alten Testamentes? Und da können wir sagen, dass das Alte Testament, so wie wir Christen es verwenden, vier große Blöcke aufweist. Vier Gruppen von Büchern. Da haben wir zunächst einmal die Bücher von Moses. Dann haben wir als nächstes die sogenannten geschichtlichen Bücher. Dann haben wir die Lehrbücher oder Weisheitsbücher. Und schließlich haben wir noch die prophetischen Bücher. Also am Anfang stehen die fünf Bücher des Moses. Dann haben wir verschiedene Geschichtsbücher. Da geht es um die Geschichte des Volkes Israel. Dann haben wir einen dritten Teil, das sind die Lehrbücher bzw. die Weisheitsbücher, in denen wir eine unglaubliche Fülle von Weisheiten zu lesen bekommen, die vom Geist Gottes inspiriert sind. Und schließlich haben wir dann noch den vierten Teil, das ist dieser große Block mit den prophetischen Büchern. Also, erstens die fünf Bücher von Moses, zweitens die geschichtlichen Bücher, drittens die Lehrbücher oder Weisheitsbücher und dann haben wir die prophetischen Bücher. Warum ist denn das so wichtig? Das ist deswegen wichtig, damit wir auch imstande sind, einmal ein Buch zu finden. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich möchte gerne das Buch Daniel lesen. Aha, Daniel, das ist der Name von einem Propheten. Und wenn ich jetzt dieses Buch Daniel lesen möchte, dann weiß ich, oh, die prophetischen Bücher sind ganz am Ende des Alten Testamentes. Die gehören zum vierten Teil und dann kann ich dort bei diesem vierten Teil suchen, wo ich das Buch Daniel finden kann. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, dieses Buch zu entdecken. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir vor einiger Zeit in einer Bibelrunde ein neues Ehepaar aufgenommen haben. Und dieses Ehepaar, das hat den Glauben erst sehr spät entdeckt. Zwei wunderbare Leute, aber die hatten bis dahin eigentlich kaum einen Kontakt zum Glauben. Aber nun waren sie von einem inneren Feuer erfasst und sie wollten die Heilige Schrift lesen. Und da haben wir sie dann eingeladen zu unserer monatlichen Bibelrunde und dann haben sie gesagt, es tut uns leid, aber wir haben keine Ahnung, wie man die Heilige Schrift liest. Wir kennen einige Namen, aber wir könnten nie diese verschiedenen Schriften finden. Bitte helft uns. Und dann haben wir anderen Mitglieder uns angeschaut und haben gesagt, das ist doch etwas ganz Besonderes. Menschen wollen die Heilige Schrift lesen, aber sie können nicht damit umgehen. Und dann haben wir sie eingeführt und die waren so dankbar. Und da haben wir eben auch gesagt, also merkt euch bitte zunächst einmal diese vier großen Teile. Der erste Teil, die fünf Bücher von Moses. Dann kommen die geschichtlichen Bücher. Dann kommen die Lehrbücher oder Weisheitsbücher. Und dann kommen die prophetischen Bücher. Jetzt müssen wir dann aber einmal ein bisschen genauer hineinschauen in diese vier Blöcke. Wenn wir heute die fünf Bücher des Moses einmal etwas näher betrachten, dann stellen wir fest, dass es da ganz berühmte Bücher gibt. Das erste Buch ist das Buch Genesis. Und da geht es um die Entstehung der Welt. Jeder von uns kennt das Wort Genetik. Das ist die Lehre von der Entstehung. Und deswegen ist natürlich das Genesis das Buch von der Entstehung der Welt. Da geht es um den Schöpfungsbericht. Und der steht ganz am Anfang, weil die Bibel beginnt natürlich mit der Erschaffung der Welt. Jeder von uns kennt diese berühmten Worte, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also das erste Buch ist das Buch Genesis. In diesem Buch geht es um viele andere Dinge auch. Da geht es nicht nur um den Schöpfungsbericht. Da sind also ganz viele interessante Berichte drinnen und die werden wir dann auch noch kennenlernen. Aber wir wollen uns mal merken, das Buch Genesis ist das erste Buch der Bibel. Und bei diesem Buch Genesis geht es schwerpunktmäßig um die Erschaffung der Welt, um die Entstehung der Welt. dann kommt ein zweites Buch. Und dieses Buch trägt den Namen Exodus. Exodus. Und da haben wir es auch wieder mit einem griechischen Wort zu tun. Ex, das kennt jeder, heißt heraus. Und Odos heißt auf Griechisch Weg. Der Weg, der herausführt. Der Ausweg, aber das hat im Deutschen auch noch eine andere Bedeutung. Und deswegen verwenden wir in der deutschen Sprache den Namen Auszug. Dieses Buch Exodus berichtet vom Auszug des israelitischen Volkes aus Ägypten. Der Auszug aus Ägypten, jeder von uns kennt dieses Buch, wo Moses die Israeliten aus Ägypten hinausführt und dann kommt es zum Durchzug durch das Rote Meer und. Also das zweite Buch ist das Buch Exodus. Dann haben wir ein drittes Buch. Und dieses Buch heißt nun Levitikus. Und da steckt das Wort Levi drinnen. Levi war der Name von einem der 12 Söhne von Jakob. Und das war der Priesterstamm. Die Priester waren dann die Leviten. Und diese Priester haben dann auch die Leviten gelesen. Und jetzt können wir uns vorstellen, was in diesem Buch Levitikus drinnen steht. Im Buch Levitikus, da stehen alle Vorschriften für die Priester drinnen. Da stehen alle Vorschriften für den Gottesdienst drinnen. Da stehen auch ganz genau die verschiedenen Kleidungsvorschriften. Und da steht ganz genau drinnen, wie der Altar aufgebaut sein muss, wie die verschiedenen Waschungen sind. Also man könnte sagen, das Buch Levitikus ist ein Buch, das sich mit liturgischen Fragen beschäftigt. Es ist das Buch für die Priester. Das Buch Levitikus, das sind alle Vorschriften, die mit dem Gottesdienst zu tun haben, die mit dem Tempel zu tun haben. Alles das ist im Buch Levitikus enthalten. Dann kommen wir zum vierten Buch. Und dieses Buch trägt den Namen Numeri. Also da geht es jetzt um die Zahlen. Um was für Zahlen geht es denn da? Man könnte sagen, das Buch Numeri ist in einem gewissen Sinn ein Statistikbuch. Und zwar wird da die Volkszählung der verschiedenen Stämme ganz genau geschildert. Und da werden dann auch verschiedene Zahlen aufgelistet. Und diese Zahlen informieren uns darüber, wie viele Mitglieder in den einzelnen Stämmen waren. Da werden wir auch darüber informiert, wie viele Soldaten, wie viele Kämpfer in jedem Stamm zur Verfügung standen. Also das Buch Numeri, das ist ein Buch, in dem von der Zählung der verschiedenen Stämme berichtet wird. Und deswegen gibt es dort auch eine Art Statistik. Und diese Zählung der verschiedenen israelitischen Stämme mit den verschiedenen statistischen Erhebungen hat dann diesem Buch den Namen gegeben. Es gibt in diesem Buch dann auch noch viele andere Berichte, aber der Name Numeri, Zahlen, Nummern, geht also darauf zurück, dass in diesem Buch über die Zählung der Stämme berichtet wird, mit einer Art statistischen Erhebung, und so hat man dann diesem Buch den Namen Numeri gegeben. Und dann kommen wir noch zu einem fünften Buch. Bei diesem Buch handelt es sich um ein Buch mit einem etwas komplizierten Titel. Dieses Buch heißt Deuteronomium. Das haben wir alle schon bei der Lesung gehört. Deuteronomium. Nun, hinter diesem Titel verstecken sich zwei griechische Wörter. Da haben wir zunächst einmal das Wort Deuteros. Und Deuteros heißt auf Deutsch zwei, das zweite. Und Nomos ist das griechische Wort für Gesetz. Es ist also das Buch des zweiten Gesetzes. Oder man könnte es genauer noch sagen, es ist das zweite Gesetzbuch. Wie ist es zur Entstehung von diesem Gesetzbuch gekommen? Man hat festgestellt, dass in den ersten vier Büchern verschiedenste Gesetze aufgeschrieben worden sind. Und da hat man zum Schluss fast den Eindruck gewonnen, dass man diese Gesetze nicht mehr in einer Zusammenschau zusammenblicken konnte. Und da hat man dann sich entschlossen, die wichtigsten Gesetze von diesen verschiedenen Büchern des Moses in einem Buch zusammenzufassen, um auf diese Art und Weise die grundlegenden Gesetze des Volkes Israel in einem Buch beieinander zu haben. Und da hat man dann diesen Namen erfunden. Das ist jetzt das zweite Gesetzbuch, in dem in einer konzentrierten Form alle Gesetze zusammengefasst sind. Und deswegen ist das das zweite Gesetzbuch, das Deuteronomium. In diesem Deuteronomium werden auch wieder viele andere Dinge geschildert, aber das Entscheidende ist, dass in diesem Buch, im Deuteronomium, ganz bestimmte Gesetze, Vorschriften, Regeln, Normen und so weiter noch einmal zusammengefasst sind, damit man sie in einer übersichtlicheren Form lernen kann. Ja, jetzt wollen wir versuchen, das noch einmal ein bisschen zu wiederholen. Wir haben also gehört, dass der erste Block des Alten Testamentes die fünf Bücher des Moses sind. Und zu diesen fünf Büchern gehören ganz, ganz berühmte Werke. Da haben wir das Buch Genesis. Da geht es um den Schöpfungsbericht. Dann haben wir das Buch Exodus. Da geht es um den Auszug aus Ägypten. Dann haben wir das Buch Levitikus. Da geht es um die Vorschriften für die Priester. Dann haben wir das Buch Numeri. Da geht es um die Zählung der verschiedenen israelitischen Stämme, um eine statistische Erhebung. Und dann haben wir schließlich das Buch Deuteronomium. Und dieses Buch Deuteronomium ist ein zweites Gesetzbuch, in dem alle wichtigen Gesetze des israelitischen Volkes zusammengefasst. Wir haben also hier ganz konkret fünf Bücher. Und diese fünf Bücher führen jetzt zu einem Namen, den viele von uns schon kennen. Und dieser Name lautet Pentateuch. Der Pentateuch, das sind die fünf Bücher des Mose. Dieser Pentateuch, wenn man das übersetzen möchte, könnte man sagen, das ist das Fünf-Rollen-Buch. Wir wissen ja, dass damals der frühen Zeit der Heiligen Schrift noch keine Bücher im heutigen Sinn existiert haben, sondern das waren Schriftrollen. Man hatte also diese Texte auf Pergament geschrieben und dieses Pergament, das wurde dann aufgerollt und da hat es dann diese Schriften, diese fünf Bücher des Moses gegeben. Die hatten dann die Form von fünf Rollen. Und der Pentateuch ist also das Fünf-Rollen-Buch. Und man hat dann diese fünf Rollen auch in den Synagogen in einen eigenen Schrein hineingegeben. Also das war dann der Behälter mit den fünf Rollen von den Büchern des Moses. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir beginnen heute mit einer Einführung in das Alte Testament und da wollen wir einmal versuchen, einige Grundbegriffe zu erklären. Zunächst einmal geht es um den Begriff Bibel. Das Wort Bibel kommt aus dem Griechischen und bedeutet Buch. Die Bibel ist das Buch. Und zwar ist es das Buch der Bücher. Es ist das berühmteste Buch der Weltgeschichte. Es ist das Buch, das in die meisten Sprachen übersetzt worden ist. Es ist das Buch, das am meisten studiert worden ist. Und es ist auch das Buch, in dem Gott zu den Menschen spricht. Dann haben wir gehört das Wort Testament. Das Wort Testament hat drei Bedeutungen. Es ist einmal ein Buch mit Zeugnissen. Dann ist es ein Buch, das ein Vermächtnis enthält. Und dann ist es auch ein Buch des Bundes. Diese drei Bedeutungen, Zeugnis, Vermächtnis, Bund, charakterisieren also dieses Buch. Dann haben wir gehört, dass es eben ein Altes Testament gibt und ein Neues Testament. Das Alte Testament ist das Buch des Alten Bundes. Dann das nächste, was wir kurz gehört haben, war, wie wird denn das Alte Testament eingeteilt? Wir können sagen, dass das Alte Testament in vier große Teile eingeteilt wird. In fünf Teile. Der erste Teil, in vier Teile. Der erste Teil, das sind die fünf Bücher von Moses. Der zweite Teil sind die geschichtlichen Bücher. Der dritte Teil sind die Weisheitsbücher. Und der vierte Teil, das sind die Prophetenbücher. Dann haben wir uns die Frage gestellt, wie lauten denn nun die fünf Bücher des Moses? Und da haben wir fünf Namen kennengelernt. Das erste Buch ist das Buch Genesis, da geht es um die Schöpfung. Das zweite Buch ist das Buch Exodus, da geht es um den Auszug aus Ägypten. Das dritte Buch, das Buch Levitikus, da geht es um die Vorschriften für die Leviten. Dann das vierte Buch ist das Buch Numeri. Da geht es um die Zählungen der verschiedenen Stämme des israelitischen Volkes. Und dann haben wir schließlich das fünfte Buch, das Buch Deuteronomium. Das ist das zweite Gesetzbuch, in dem die wichtigsten Gesetze des Alten Bundes aufgeschrieben sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun versuchen, noch einige weitere Bücher kurz vorzustellen. Wir haben gehört, dass das Alte Testament also in vier große Teile eingeteilt wird. Den ersten Teil haben wir schon kennenlernen dürfen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil und da geht es um die sogenannten geschichtlichen Bücher oder wie man es auch etwas ausführlicher nennt, die Bücher der Geschichte des Volkes Gottes. Wir müssen uns eines vor Augen halten. Die Bibel ist auch ein geschichtliches Buch. Es ist zwar ein geschichtliches Buch der besonderen Art, aber es gibt eine ganze Menge von geschichtlichen Berichten. Und wenn man sich einmal in diese geschichtlichen Bücher vertieft, dann kann man immer wieder staunen, wie viele geschichtliche Daten auch in diesen Büchern enthalten. Und es ist heute besonders interessant, weil nämlich durch die geschichtliche Forschung viele Dinge, die in der Heiligen Schrift berichtet werden, bestätigt werden. Durch die Entdeckung von neuen Schriften, durch die Entdeckung von archäologischen Funden kommt es immer wieder zur Bestätigung von vielen, vielen Daten und Ereignissen, die uns im Alten Testament berichtet werden. Wir wollen jetzt nicht alle geschichtlichen Bücher aufzählen, das würde zu weit führen, aber wir wollen ganz kurz einige bekannte Beispiele für die geschichtlichen Bücher nennen. Da gibt es zunächst einmal das berühmte Buch Josua. Josua war der Nachfolger von Moses. Und der hatte die große Aufgabe, das israelitische Volk in das gelobte Land, in das Land Kanaan hineinzuführen. Darüber berichtet das Buch Josua. Dann gibt es ein weiteres ganz berühmtes geschichtliches Buch, und das ist das Buch der Richter. Wer waren diese Richter? Die Richter, das waren die Stammesführer des israelitischen Volkes. Diese Stammesführer hatten die Aufgabe, diese verschiedenen Stämme zu führen, aber sie waren gleichzeitig auch die Richter ihrer Stämme. Und daher kommt also ihr Name. Die Richter, das ist eine Zeit von ungefähr 250 Jahren, die hatten also die Aufgabe, die verschiedenen Stämme des Volkes Israel während der Landnahme zu führen. Diese verschiedenen 12 Stämme, die haben sich dann im Land Kanaan und so weiter ausgebreitet, haben dann ihre eigenen Siedlungsgebiete erobert und so weiter. Und in dieser Zeit wurden sie also von diesen Richtern geführt. Und so hat dann diese ganze Epoche der Landnahme hat dann den Namen die Zeit der Richter bekommen. Und über diese Zeit der Richter berichtet dann das Buch der Richter. Dann kam es um das Jahrtausend ungefähr zur Errichtung des Königtums. Die verschiedenen Stämme haben sich geeinigt und haben einen König gewählt. Wir alle kennen diese ganz großen Königsgestalten. Da gibt es den König Saul, den König David und den König Salomon. Und da gibt es nun wieder zwei Bücher in der Heiligen Schrift, im Alten Testament, die von dieser Zeit der Könige berichten. Da erfahren wir was zur Zeit von König Saul, von König David und von König Salomon geschehen ist. Das finden wir in den zwei sogenannten Büchern der Könige. Dann gibt es parallel dazu auch noch zwei weitere geschichtliche Bücher, die unter dem Namen die Bücher der Chroniken bekannt sind. Eine Chronik, das ist eine Aufzeichnung, die in zeitlicher Abfolge die verschiedenen Ereignisse aufzählt. Das Wort Chronik kommt vom griechischen Wort Chronos. Und Chronos, das heißt Zeit. Jeder von uns kennt vom Sport her den Ausdruck Chronometer. Es ist ein Zeitmesser. Und wenn nun ein Buch in chronologischer Weise die Ereignisse beschreibt, also der zeitlichen Abfolge nach, dann ist das eine Chronik. Und es gibt nun aus der Zeit der Könige auch eine solche oder zwei Bücher der Chroniken, in denen wir auch wieder viele Dinge aus der Zeit der Könige erfahren. Es gibt dann bei diesen geschichtlichen Büchern noch verschiedene weitere geschichtliche Bücher, die wir dann noch im Einzelnen vorstellen werden. Es gibt dann auch einige bekannte geschichtliche Gestalten, die uns auch noch dann im Einzelnen vorgestellt werden. Da hören wir dann wieder, wie diese geschichtlichen Gestalten das Volk Israel geprägt haben. Das alles sind die sogenannten geschichtlichen Bücher. Nun kommen wir zum dritten Teil des Alten Testamentes und da geht es um die Weisheitsbücher. Offiziell heißt es dann die Bücher der Lehrweisheit Israels. und die Psalmen. Ein ganz wichtiger Teil des Alten Testaments besteht also aus sogenannten Weisheitsbüchern. Und da dringen wir nun in die tiefe Weisheit des Alten Testamentes ein. Und da wollen wir heute auch einige ganz bekannte Bücher vorstellen. Das sind jetzt nur mal Beispiele, damit wir wissen, um was es bei diesen Weisheitsbüchern geht. Das erste Buch ist das berühmte Buch Hiob. Viele von uns haben schon einmal das Wort eine Hiobsbotschaft gehört. Und in diesem Wort Hiobsbotschaft, da steckt der Name Hiob drinnen. Dieser Hiob, das ist eine Erzählung von einem weisen Mann. Und das war ein gottesfürchtiger Mann. Aber er wurde dann auf die Probe gestellt. Der Teufel wendet sich an Gott und sagt, ich möchte diesen frommen Hiob einmal auf die Probe stellen. Und Gott lässt es zu, dass der Hiob auf die Probe gestellt wird. Und da beginnen nun verschiedene Prüfungen. Er verliert seinen Reichtum. Er verliert seine Güter. Er verliert zum Teil seine Familie. Aber er bleibt Gott treu. Er nimmt diese Prüfung auf sich. Und er sagt das berühmte Wort, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Aber der Teufel gibt keine Ruhe und sagt, solange es dem Hiob gut geht, hat er ja kein Problem. Und auch wenn er alles verloren hat, er hat immer noch seine Gesundheit. Darf ich ihm auch einmal die Gesundheit nehmen? Und Gott lässt es zu. Und Hiob wird von einer schweren Krankheit befallen. Und da beginnen nun in Hiob gewisse Zweifel. Er stellt sich die Frage, ich habe doch immer ein frommes Leben geführt. Ich habe doch immer an Gott geglaubt. Ich habe viel Gutes getan. Warum widerfährt mir denn das? Und da geht nun Hiob durch eine schwere Schule. Und zum Schluss fragt er Gott, gib mir Antwort, warum geschieht denn das? Und Gott weist dann Hiob zurecht. Und Hiob sieht ein, dass auch das Leid von Gott zugelassen wird. Und dass das Leid den tieferen Sinn hat, den Menschen zu läutern. In der Bewährung, in der Prüfung wird der Mensch zu einem reifen Wesen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben schon verstanden, beim Buch Hiob geht es um diese unendlich schwierige Frage nach dem Sinn des Leidens. Und zwar nach dem Leiden des guten Menschen. Wenn ein böser Mensch leidet, dann sagt man oft, ja, das hat er verdient. Das kann man irgendwo erklären und das kann man irgendwo verstehen. Aber das Problem, dass ein guter und frommer Mensch leidet, das bringt uns immer wieder aus der Fassung. Und genau auf diese schwierige Frage, warum denn auch der gerechte Mensch zu leiden hat, geht das Buch Hiob ein. Da braucht es eine tiefere Weisheit. Eine Weisheit, die von Gott kommt, um auf diese Frage eine Antwort zu geben. Also die Weisheitsbücher beginnen gleich mit einer super Frage. Wie kann man das Leid des frommen und gerechten Menschen erklären? Dann gibt es da die berühmten Psalmen. Diese Psalmen, das sind Loblieder. Das sind aber auch verschiedene Gebete, in denen die ganze Existenz des Menschen zum Ausdruck gebracht wird. Es gibt die Klagepsalmen, es gibt die Psalmen des Jubels, es gibt die Psalmen, in denen der Mensch sein ganzes Leid vor Gott ausbreitet und dann kommt aber Gott und wirkt. und sagt dem Menschen immer wieder, ich trage dich weiter, du bist geborgen, du bist nicht allein, ich bin mit dir. Liebe Freunde, die Psalmen kann man oft in jüngeren Jahren kaum lesen. Aber wenn man einmal älter wird und selber so manches Leid erfahren hat, und wenn man selber immer wieder klagt, dann fühlt man sich von diesen Psalmen verstanden und man fühlt sich von diesen Psalmen getragen. Und man bricht dann zum Schluss mit den Psalmen in ein Loblied aus und dankt Gott, dass er einen durch diese ganzen Schwierigkeiten hindurch getragen hat. Du, mein Gott, zu dir erhebe ich meine Seele. Das sind die Psalmen. 150 Psalmen gibt es. Und viele von diesen Psalmen gehen wahrscheinlich zurück auf die Zeit der Könige, dass wahrscheinlich König David verschiedene Psalmen gedichtet hat. David war ja ein Sänger, war ein Dichter. Und auch sein Sohn Salomon war auch ein unwahrscheinlich begabter und begnadeter Mann. Und auch er hat wahrscheinlich verschiedene Psalmen entwickelt, komponiert, gedichtet. Sodass wir also sagen können, in diesen Psalmen schwingt die ganze Geschichte des Volkes Israel nach. Und wenn wir die Psalmen lesen und beten, dann dringen wir ein in diese tiefe Geschichte des Volkes Israel mit allen seinen Höhen und Tiefen. Aber es ist nicht nur das Schicksal des Volkes, das sich in den Psalmen widerspiegelt, sondern es ist auch das Schicksal des einzelnen Menschen. Und da fühlt man sich so verstanden. Und da ist so eine Weisheit drinnen. Und da ist auch so ein Licht drinnen, dass man spürt, das ist göttliche Weisheit, die in diesen Psalmen nachklingt. Dann gibt es bei diesen Büchern auch noch das Buch der Sprichwörter. Das ist eine unglaubliche Sammlung Sprichwörtern mit einer Lebensweisheit, aber auch mit ganz konkreten Aussagen. Nehmen wir ein Beispiel. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Dieses Sprichwort kennen wir alle. Das kommt aus dem Buch der Sprichwörter. Da finden wir eine Fülle von Aussagen, die uns immer wieder begeistern können, aber die uns gleichzeitig auch nachdenklich stimmen. Dann wollen wir noch auf ein Buch hinweisen, das Buch Kohelet. Kohelet, das war ein weiser Mann. Und der hat sehr viel über die Vergänglichkeit nachgedacht. Und der hat gespürt, dass der Mensch bei allem, was er tut, immer der Vergänglichkeit ausgeliefert ist. Und von ihm stammt das berühmte Wort, alles ist Windhauch. Alles ist Windhauch. So wie der Wind vergeht, so vergeht auch das menschliche Leben, so vergeht die Größe, so vergeht die Macht. Alles ist Windhauch, alles ist vergänglich. Und wenn man dieses Buch liest, da wird man von einer Weisheit erfüllt und man spürt, dieser Mann hat verstanden, auf was es wirklich ankommt. Wenn das Leben so schnell vergeht, wenn wir nur im Grunde genommen wenige Jahre zu leben haben, und die meisten von diesen Jahren haben wir versäumt. Meistens kommen wir erst zu einem späteren Zeitpunkt drauf, um was es eigentlich in unserem Leben geht. Und da spüren wir, lieber Freund, alles ist Windhauch. Schau auf das Wesentliche. Beschäftige dich mit den Dingen, die für die Ewigkeit wichtig sind. Dann haben wir da ein weiteres berühmtes Buch, das ist das Hohelied der Liebe. Da geht es darum, dass sich ein junges Brautpaar trifft und sucht und wie es wächst und wie es gedeiht und wie es lernt und wie es sich freut und wie es trauert. Das sind alle verschiedenen Stadien der Liebe beschrieben. Und das in einer bezaubernden Sprache. Aber es handelt sich dabei nicht nur um ein Buch, das die Liebe von einem Paar beschreibt. Es ist auch ein Buch, das uns zwischen Gott und Mensch tiefer begreifen. Das Hohelied der Liebe. Dann gibt es da auch noch das Buch Jesus Sirach. Ein Buch, das mich immer ganz besonders fasziniert. Jesus Sirach, das war ein Weisheitslehrer. Das muss ein überragender Mann gewesen sein. Und der hat einmal für seine jungen Leute gewisse Weisheiten zusammengetragen. Und da berichtet er auch, wie man zum Beispiel eine gute Frau finden kann. Und er beschreibt auch, was eine gute Frau ausmacht. Er beschreibt aber auch zum Beispiel, was ein guter Arzt ist. In diesem Buch Jesus Sirach findet man so viele Stellen, die das konkrete Leben berühren, dass man immer wieder sagen muss, in dem Buch gibt es eigentlich eine Fülle von Hinweisen für die verschiedensten Situationen im menschlichen Leben. Ich habe dieses Buch Jesus Sirach immer gerne gelesen. Und ich habe es auch immer wieder versucht, im Unterricht anzubringen, dass ich gesagt habe, liebe Leute, da ist was drin für euch. Für euch junge Leute, lest euch mal das Buch Jesus Sirach. Ja, jetzt liebe Freunde, Sie sehen, wenn man sich mit den Weisheitsbüchern beschäftigt, dann kommt man schon fast ins Schwärmen, weil hier einfach Dinge vermittelt werden, die uns auch heute noch etwas zu sagen haben. Das Buch Hiob, das Buch, in dem es um die Frage geht, warum muss ein guter und frommer Mensch leiden? Die Psalmen, diese Loblieder, die die verschiedenen existenziellen Situationen des Menschen beleuchten, alle Tiefen sind drinnen erfasst, alle Verzweiflung, alle Not, alle Ungeborgenheit, alle Einsamkeit, die Anfeindungen und trotzdem, Gott trägt mich durch. Wenn man mal die Psalmen unter diesem Gesichtspunkt liest, da wird man reich beschenkt und man spürt, dass hier der Geist Gottes weht und dass dieser Geist Gottes einen tröstet, einen stärkt, einen ermutigt. Dann das Buch der Sprichwörter. Das Hohelied der Liebe, das Buch Jesus Sirach, das Buch Kohelet über die Vergänglichkeit. Es gibt noch mehrere von diesen Büchern, aber Sie verstehen, dass wir hier eine Fundgrube haben von Lebensweisheiten. Und wir alle brauchen heute ganz dringend diese vom Geist Gottes erfüllte Weisheit. Wir haben so viel Wissen, aber wir haben so wenig Weisheit. Das Wissen bezieht sich hauptsächlich auf die Dinge und auf die Fakten. Aber die Weisheit, die ermöglicht uns, die Dinge richtig zu beurteilen. Und wenn man nur ein Wissen hat ohne Weisheit, dann wird das Wissen immer wieder falsch angewendet. Und deswegen sind wir so dankbar, dass wir in der Heiligen Schrift auch diese Weisheitsliteratur haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nur noch dem vierten Teil des Alten Testamentes zuwenden. Und da geht es um die prophetischen Bücher. Und da haben wir nun eine ganze Fülle von ganz faszinierenden Büchern, die uns über die großen und die kleinen Propheten berichten. Es gibt die sogenannten großen Propheten. Und da gehören folgende vier Gestalten oder Bücher dazu. Da gibt es das Buch Jesaja, das Buch Jeremia, das Buch Ezechiel und das Buch Daniel. Das sind Namen, die jeder von uns schon mal gehört hat. Und neben diesen vier sogenannten großen Propheten gibt es dann noch die sogenannten 12 kleinen Propheten. Wir alle kennen zum Beispiel den Namen vom Propheten Jona. Das ist ein sogenannter kleiner Prophet. Oder viele von uns kennen auch den Namen vom Propheten Micha. Und das sind auch wieder ganz, ganz wichtige Gestalten. Aber sie haben doch nicht dieselbe Bedeutung wie die vier großen Propheten. Wir können nur ganz kurz ein paar Worte zu diesen einzelnen Propheten sagen. Der Prophet Jesaja ist der Prophet, der sehr vieles vorausgesagt hat über den Messias. Es muss ein Mann gewesen sein, der im 8. Jahrhundert gelebt hat und der hat über verschiedenste Ereignisse, die im Leben des Messias eintreten würden, berichtet. Die heutige Forschung sagt Folgendes, dass bei diesem Buch Jesaja wahrscheinlich 3 Propheten im Spiel sind. Und deswegen spricht man heute von einem ersten Jesaja, von einem zweiten Jesaja und von einem dritten Jesaja. Alle diese 3 Gestalten hat man aber in ein Buch zusammengefasst, weil nämlich diese Gestalten, die unter dem Buch Jesaja aufscheinen, hauptsächlich über den zukünftigen Messias berichtet haben. Und dieser Prophet Jesaja, der ist den Menschen in Erinnerung geblieben. Und auch heute verwenden wir immer wieder die Stellen aus dem Buch Jesaja in der Zeit des Advents, dort wo es darum geht, dass Jesus, der Messias, angekündigt wird. Dann haben wir das Buch Jeremia. Das ist wieder ein ganz anderes Buch und da geht es um eine recht dramatische Situation. Das Volk Israel wird bedroht und zwar durch die Babylonier. Die Babylonier waren damals das mächtigste Volk im Nahen Orient. Und da wusste man nie, wie man sich verhalten sollte. Weil das Volk Israel war ein kleiner Staat gegenüber diesem Koloss des babylonischen Reiches. Und Jeremia warnt immer wieder vor diesem Sturmangriff der Babylonier. Und da wird nun dieser Prophet verfolgt, dass man sagt, er redet ständig von diesem babylonischen Angriff und man wirft ihn in eine Zisterne und man verfolgt ihn und man quält ihn und so weiter. Aber Jeremia hört nicht auf. 43 Jahre lang warnt er Israel vor den Babyloniern. Und dann kommen sie. Nebukadnezar, Nabukodonosor, der mächtige König, erobert Jerusalem. Und Nebukadnezar weiß, dass es in Jerusalem diesen Propheten gibt. Und wie er dann den König verhaftet, da sagt er, was hat dir eigentlich dein Prophet schon vorausgesagt? Also Jeremia, der den schweren Auftrag hatte, die Menschen vor den Babyloniern zu warnen. Dann haben wir das Buch Ezechiel. Dieser Prophet begleitet die Israeliten in das babylonische Exil. Die Babylonier verschleppten die Juden hinüber nach Babylon. Und dort müssen sie einige Jahrzehnte bleiben. Und Gott schickt jetzt den Propheten Ezechiel, um dieses Volk zu trösten, es zu stärken und ihm zu sagen, dass sie wieder einmal zurückkehren werden. Und dann haben wir da noch den gewaltigen Propheten Daniel, der in Babylon lebt und der auch einen großen Einfluss ausübt. Wir alle kennen verschiedene Stellen von ihm. Daniel in der Löwengrube, die Schrift an der Wand, wo Daniel dann diese Schrift an der Wand deutet. Er hat Zutritt zum Königshof. Er wird auch von den Babyloniern ernst genommen als Prophet. Und dieser Daniel, der sagt dann verschiedene Dinge über die Zukunft, einer der ganz großen Gestalten. Hier sehen wir also, wie diese Propheten ganz verschiedene Aufträge haben, aber wie sie in Treue zu Gott ihren Auftrag erfüllen. Und da wird dann immer wieder auch bewusst, dass Gott sein Volk nicht allein lässt. Er schickt ihm die Propheten. Diese Propheten warnen das Volk Israel. Sie rufen es zur Umkehr auf. Aber sie sagen auch, dass Gott helfen wird. Sie trösten das Volk, sie vermitteln ihm Hoffnung. Und deswegen sind diese Bücher immer wieder so ergreifend und erschütternd, weil man merkt, Gott schickt immer wieder Propheten, um das Volk aufzurufen, um das Volk aufzurütteln, um das Volk zu trösten, um das Volk mit Hoffnung zu erfüllen. Auch das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Alten Testaments. Die Propheten, die im Auftrag Gottes wirken. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute mal einen ganz kurzen Einblick bekommen, was da alles sich in der Bibel tut. Wir haben gehört, dass es da die 5 Bücher des Moses gibt, mit dem Schöpfungsbericht, mit dem Buch Exodus, Auszug aus Ägypten, mit dem Buch Levitikus, die Vorschriften für die Priester, mit dem Buch Numeri, die verschiedenen Zählungen und Statistiken der israelitischen Stämme, das Buch Deuteronomium, das 2. Gesetzbuch, in dem die wichtigsten Gesetze aufgeschrieben sind. Dann haben wir gehört von den geschichtlichen Büchern. Und da wird vor allem immer wieder deutlich, in dieser Geschichte wirkt Gott. Das ist nicht einfach eine Profangeschichte, eine weltliche Geschichte. Das ist immer eine Heilsgeschichte, da greift Gott ein und führt das Volk immer wieder durch die großen Notzeiten hindurch. Und die haben gespürt, Gott ist in der Geschichte wirksam. Gott ist nicht nur ein Schöpfergott, sondern Gott ist auch ein Gott der Geschichte. Dann haben wir gehört von den Weisheitsbüchern, die uns über die verschiedensten Situationen des Menschen viele zu berichten haben und wie man mit Hilfe der Weisheit Gottes diese Situationen besser verstehen und bewältigen kann. Und schließlich haben wir dann auch noch gehört von diesen prophetischen Büchern, wo diese großen Gestalten vorgestellt werden, die uns den Weg zeigen. Jesaja, Jeremia, Ezechiel und Daniel. Und wenn man diese Bücher liest, dann wird einem bewusst, das sind Bücher, in denen Gott zu uns spricht. Und da spricht Gott zu uns durch die Jahrtausende. Das sind Dinge, die sind zeitlos. Die haben auch uns noch sehr viel zu sagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen und schicke einen ganz lieben Gruß an die Schweiz. Auf Wiederlüge, auf Wiederhöre. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.